Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 25. Pencast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über Zach Braff's gecrowdfundeten spirituellen Nachfolger zu Garden State, nämlich Wish I Was Here. Die britische neu von der ARD gekaufte Serie Cuckoo mit Adam Sandberg und die erste Folge der fünften Staffel von The Walking Dead, einer der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo!
25. Pencast-Folge, ein kleines Mini-Jubiläum stehen
hallo,
an. Nachdem wir letztes Mal die Überlänge gemacht haben, feiern wir einfach nicht, sondern beeilen uns jetzt. Wir legen ja direkt los mit dem neuen Film von Zach Braff. Wish I Was Here heißt der und kommt viele Jahre nach Garden State, der damals ja ein riesiger Indie-Erfolg war und eigentlich auch so die Indie-Filmlandschaft ein bisschen beeinflusst hat, ne, mit irgendwie so Little Miss Sunshine und Juno und sowas. Danach und der Film ist gecrowdfundet worden von ihm über Kickstarter, hat er gesagt, möchte er Geld haben, diesen Film zu verwirklichen und da gab es sogar so einen kleinen Backlash. Ja. Also dann haben die Leute irgendwie gesagt so, ey, warum machst du das? So, du bist ja einer, so, also der ist natürlich jetzt nicht, weiß ich, Mega-Celebrity, der hat ja durch Scrubs richtig viel Kohle gemacht, aber dann danach ja nach Garden State nicht mehr so viel, aber trotzdem haben Leute ihm das halt ziemlich angekreidet und er konnte das gar nicht so richtig verstehen, warum eigentlich.
Oh, da habe ich nachher auch nochmal was zu sagen.
Jetzt ist der Film dann tatsächlich rausgekommen in die Kinos, seit Donnerstag im Kino. Also der Pencast kommt ja am Samstag raus, nächsten. Also dann ist er schon seit Donnerstag, seit einer Woche da. Und könnt ihr also aber immer noch reingehen. Dr. Snips, worum geht's in Wish I Was Here?
Sag mal.
Jo, in Wish I Was Here spielt Zach Braff Aiden Bloom. Er ist Vater zweier Kinder und arbeitsloser Schauspieler. Seine Frau Sarah hat einen öden Bürojob und arbeitet da halt, um die Familie zu versorgen, einerseits. Andererseits, um halt Aidens Traum, den Durchbruch als Schauspieler doch noch zu schaffen, zu unterstützen. Diese eh schon leicht ungesunde Familienkonstellation wird dann dadurch weiter verkompliziert, dass Aidens Vater Gabe an Krebs erkrankt ist und jetzt eben das Geld, mit dem er die jüdische Privatschule von Aidens Kindern bezahlt hat, für eine experimentelle Behandlung benötigt. Und nachdem Aiden dann auch noch Unterstützung seitens der Schule verweigert wird, holt er seine Kinder dann nach Hause mit dem Plan, sie selber zu unterrichten. Dann gibt es auch noch Aidens Bruder Noah, der als Kind als Genie galt und nun aber abgeschottet von der Gesellschaft in einem dreckigen Trailer lebt und davon träumt, erfolgreicher Blogger zu werden. Und ausgehend von dieser Situation verfolgen wir halt Aiden dabei, wie er versucht, seine Familie zusammenzuhalten, seinen Kindern gerecht zu werden. Gleichzeitig halt weiter fleißig für Vorsprechtermine irgendwie zu lernen, für irgendwelche zweiklassigen Science-Fiction-Serien. Und das Ganze wird dann natürlich weiter überschattet vom langsamen Sterben seines Vaters und dessen hohen Ansprüchen an Aiden, die er noch hatte, diese aber entweder nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen möchte. Und so muss Aiden jetzt nun halt versuchen, durch dieses, ich nenne es das familiäre Minenfeld, da durchzunavigieren. Ein Problem, so gut es geht, gerecht zu werden und ich denke, mehr muss man eigentlich von der Story nicht spoilern. Ja, Dr. Schwarz, hast du eine Meinung zu diesem Film?
Ja, damit können wir direkt loslegen. Ich finde den Film richtig krass beschissen und ich mochte Garden State gerne. Ich fand Garden State war eigentlich ein cooler Film, ist vielleicht ein bisschen overhyped und vielleicht jetzt so im Rückblick vielleicht auch nicht mehr der stärkste Film, aber ich mochte das damals total gerne, weil ich auch Zach Braff super gerne mag. Also ich finde den total cool, ich habe Scrubs geliebt, finde ich das echt eine super Serie, bis halt auf wie immer halt so die letzte Staffel da, wo er dann nicht mehr mitspielt, aber man nochmal einmal Geld machen wollte. Ich finde Zach Braff cool und ich fand auch cool, dass er so diesen, ja, so ein bisschen so einen halb depressiven Vibe da hatte, es war alles ganz, ja, so ein bisschen schwer, aber doch auch lustig, quirky, was wir irgendwie dauernd benutzen, das Wort Charaktere, also, das ist ein kleines Stadtleben und hat ja auch Natalie Portman damals irgendwie zu neuer Berühmtheit verholfen, die ja jetzt noch super erfolgreich immer noch ist, aber da war sie ja schon so ein bisschen abgeschrieben, glaube ich, nach diesen Star Wars Filmen, ist sie dann wieder angekommen. Ganz nett fand ich deswegen cool und ich fand auch ganz cool, ja, diesen Film zu haben mit diesen ganzen Indie-Songs drin, so, das war damals auch noch nicht irgendwie in jedem Film so. Ja. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, finde ich, bei Wish I Was Here, oder das Resultat für mich ist, dass man so eine Stimmung irgendwie nicht gut rekreieren kann nach 10 Jahren, obwohl er ja versucht, jetzt diesen Charakter, ist ja nicht derselbe Charakter, aber so ja so ein bisschen, ist ja ähnlich, also er war ja die ganze Zeit auch so ein Schauspieler, der irgendwie erfolglos war. Und der hat ja jetzt eine Familie und sowas und struggelt halt weiter. Aber ich finde persönlich, ich habe da noch eine dieser berühmten Dr. Peng Pencast-Listen gemacht, was mich alles an Film nervt, aber kann ich vielleicht später sagen. Ja. Ich finde, das funktioniert alles irgendwie gar nicht. Also ich finde so, es passiert einmal auf eine Art irgendwie nix, den ganzen Film. Und es ist halt nur so aufgesetzte, coole Charaktere, vermeintlich coole, irgendwelche witzigen Gimmicks, hat einer eine Perücke auf und der andere irgendeine lustige Brille und sowas. Und ich finde, der kommt irgendwie so nach seiner Zeit. Ich finde, sehe da nicht so richtig so einen Raum für diesen Film und kann den nicht empfehlen. Was sagt ihr denn dazu?
Die Masken und Scherzbrillen sind ja hier nicht das Mittel irgendwie, um komische Charaktere irgendwie zu etablieren, sondern einfach, es geht ja eher, glaube ich, um diese Gesamtmessage, die der Film da verbreiten will, von der ich noch nicht genau weiß, welche sie ist, außer irgendwie sei du selbst und sei gut drauf und sei du bist einzigartig und keine Ahnung und Religion ist auch nicht so scheiße, man muss sich einfach immer nur die Rosinen rauspicken und dann passt das schon irgendwie alles. Keine Ahnung, ich weiß es halt wirklich nicht. Ich fand den Film nicht gut. Hashtag take my breath away, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Die Dialoge sind ganz okay, das ist halt so typisch, so Zach Braff-mäßig, halt so immer so ein bisschen komische, oder ja, quirky ist halt immer so das Kack-Adjektiv, aber Dialoge, also die ich aber auch, ich mag den Style aber auch, weil der auf eine Weise dann auch, aber trotzdem auch authentisch ist, finde ich. Also ich finde die Dialoge oft eigentlich recht gut. Ich fand zum Beispiel das erste Drittel des Films noch okay. Und dann habe ich mir gedacht, so krass, okay, was passiert jetzt noch? Und dann ist nur noch Kacke passiert. Sag mal was, Dr. Eck.
Ich fand gerade die Dialoge über weite Teile fast halt richtig schlimm. Aber einfach, weil ich es halt einfach nicht abgekauft habe und weil sich normale Menschen halt nicht in einer normalen Konversation jeder zweite Satz irgendeine angeblich total tiefgründige, philosophische irgendwie Interpretation ist.
Fandst du das so? Ja, aber vor Anfang
das
weg.
Eher ziemlich auf den Sack.
Ja.
Doch, also ich fand den Film auch schrecklich.
Nee, ich rede auch wirklich nur vom ersten Drittel. Also dann habe ich auch nicht mehr doll zugehört, muss ich zugeben.
Nee, das mit diesen pseudo-deepen Monologen, die da ständig kommen, das kommt eigentlich eher später im Film. Aber ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich hier meinen Verriss nicht weitergehend verteidigen muss, weil ihr den auch alle nicht so geil fandet. Also ich fand ihn wirklich grauenvoll. Borderline unguckbar, würde ich sagen. Also ich hätte ihn ausgemacht, wenn ich ihn nicht hätte gucken müssen. Und mein riesiges Hauptproblem ist, dass ich mich mit nichts, aber absolut gar nichts identifizieren konnte, diesen Film. Also ich fand alles unrealistisch. Die Charaktere waren unrealistisch und sie waren halt in komplett künstlichen, konstruierten Situationen halt irgendwie gefangen. Und ich habe halt nirgends bei diesem Film mal irgendwie gesagt, ja stimmt, das kenne ich auch, das ist im echten Leben wirklich so. Und halt, wenn diese Identifikation fehlt, finde ich, dann scheitert dieser Film automatisch. Also dann werden halt die Szenen, die lustig sein sollen, sind dann irgendwie nervig. Die Szenen, die irgendwie ernst und deep sein sollen, sind dann irgendwie total zäh und mühsam.
Ja.
Und was am schlimmsten ist, dass dieser Film dann auch noch so abgefuckt, sage ich einfach mal, ausschweift einfach und halt irgendwie wenig Selbstkontrolle an den Tag legt. Irgendwie. Also ich habe das Gefühl, Zach Braff hat wirklich alle Tore geöffnet und überflutet uns echt mit so einer kitschigen Indie-Version vom echten Leben. Also
absolut.
Und ich glaube, ganz ehrlich, Themen, die sind ja schon universell irgendwie, ich bin gleich fertig, so irgendwie universell irgendwie anwendbar. Also wie ein Vater stirbt, du hast eine Midlife-Crisis, du merkst, wie deine Träume langsam scheitern. Das ist alles schon, da könnte man sich mit identifizieren.
Genau.
Aber dann wird es halt präsentiert in so einer Indie-Kitsch-Plastikblase irgendwie mit der Zach Braff-Version. Und da hat er für mich irgendwie null Bezug auf irgendwas. Und deswegen kann ich den Film auf jeden Fall nicht empfehlen.
Nee, absolut. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also man hat dann auch irgendwann verstanden, weshalb er das irgendwie selbstständig finanzieren musste und das nicht über Hollywood ging, weil die hätten ihm da wahrscheinlich irgendwann mal einen Riegel vorgeschoben und gesagt, jetzt reicht's aber mit dem Müll hier. Also das war, also genau das war einfach der Punkt. Ich konnte, es ist ja nicht das Ding, dass ich nicht mit einem Film anfangen kann per se, der eine positive Botschaft hat oder mir irgendwie sagen will, keine Ahnung, probier doch mal das im Leben aus, der vielleicht irgendeine Message haben soll, die irgendwie mein Leben verändern kann, keine Ahnung. Aber das war einfach auch so völlig, ich konnte mich damit auch gar nicht, also wirklich absolut null identifizieren und da war auch keine Message. Weißt du, mein Leben hat nicht in Kaugummiland, so, das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Genau. Das ist halt, es ist einfach völliger Humbug, einfach von vorne.
Ich finde halt, ich konnte mich, also da muss ich ein bisschen widersprechen, ich konnte mich mit dem Zach Braff-Charakter schon identifizieren, weil ich ja zum Beispiel, ich habe es ja letztes Mal angesprochen, weil für mein Studium jetzt in China und studiere so Afrika-Wissenschaften, mache aber nebenbei eigentlich viele kreative Sachen und merke eigentlich immer, dass diese kreativen Sachen eigentlich doch das sind, was ich wirklich machen möchte und das andere mich auch interessiert, aber nicht so eigentlich mein Lebensmittelpunkt ist. Und ich kann mich schon so damit, weil ich ja zum Beispiel auch von meinen Eltern finanziert bin, damit mit dieser Rolle identifizieren, dass er so seinen Traum jetzt eigentlich lebt, aber halt sich von seiner Frau finanzieren lässt und sie halt irgendwie so cool damit sein muss, aber eigentlich geht's ja auch gar nicht. Und der hat ja auch quasi, was vielleicht bei mir so oder bei manchen Studenten auch so eine Elterndimension ist, das sind auch sein Vater und auch dieser Rabbi in der Schule, die sagen ja alle so, Schauspielern ist überhaupt nicht so, du bringst ja deine Familie nicht durch und so weiter. Also diese Ebene fand ich nicht schlecht. Ich finde, ich hätte es schade nicht. Gefunden, wenn man die konsequenter durchgezogen hätte und er am Ende einfach, den Traum aufgegeben hätte.
Das Problem, was ich damit hatte, ganz cool, ja. Mit der Ebene war, dass diese Probleme sind teilweise sogar halt nachvollziehbar, aber die Art und Weise, wie diese Probleme dann gelöst werden, oder wie es da dann im Endeffekt zu einem Spoiler-Alert irgendwie so halbwegs Happy End kommt, die ist halt so unrealistisch.
Die ist komplett
das,
unrealistisch.
Das, was da passiert, das passiert so nicht einfach. So funktioniert das Leben nicht.
Nee, es hat ja auch keine Probleme gelöst. Oder habe ich jetzt irgendwie zufällig die falsche Minute übersprungen?
nicht so richtig.
Weil es wurde ja nichts angegangen. Ich habe irgendwie darauf gehofft, dass er jetzt anfängt, irgendwie Burger zu verkaufen oder keine Ahnung, oder irgendwo putzen zu gehen. Aber was er macht, ist irgendwie mit seinen Kindern in die Walachei zu gehen und irgendwelchen ESO-Shit zu brabbeln. Und das ist halt nicht die Lösung für seine Probleme. Damit bezahlt er nicht seine Rechnung. Ich kann damit meine Rechnung nicht bezahlen. Ich kann ja auch mal bei Kickstarter fragen, ob irgendjemand Lust hat, meinen Mambo-Jumbo hier zu finanzieren. So macht ja auch keiner.
Nee, aber ja, also immer, wenn der Film halt nach irgendwie realistischen oder weltlichen Lösungen verlangt, dann kriegst du halt stattdessen halt wirklich einen dieser pseudodiepen Monologe über den Sinn des Lebens und verfolge deinen Traum. Und da muss ich sagen, also ja klar, kann ich mich damit auch identifizieren, dass man irgendwie seine Träume nicht aufgeben will. Aber ich meine, das Ding ist, er hat halt zwei Kinder. Und ich fand den Charakter an sich über den gesamten Film egoistisch auf jeden Fall, ziemlich weinerlich und halt komplett unverantwortlich, auch wie er halt seine Kinder halt verzieht, mit muss ich sagen. Also ich meine, seine Tochter ist ja auch total gefangen in dieser Vision des Judentums und ist auch relativ weltfremd, kann nicht schwimmen, gut, ist ein blödes Beispiel, aber trotzdem. Ja. Und ich muss sagen, und das ging mir auch bei vielen anderen Charakteren so, dass ich mit denen einfach nicht mitfühlen kann, weil sie mir halt zu blöd waren irgendwie. Also seine Frau fand ich halt relativ eindimensional, muss ich sagen, ein bisschen naiv.
Völlig übergangen die Rolle, fand ich.
Auf jeden Fall,
obwohl
sie noch ziemlich gut geschauspielert hat, finde ich, muss ich sagen.
Fand ich auch erstaunlich.
Echt nicht so schlecht, Und dann halt sein Bruder Noah ist halt wirklich diese Blaupause, dieses eigentlich intelligenten, aber doch depressiven Menschen, der halt sein Potenzial nicht ausnutzt. Und ich muss sagen, da klingelt bei mir schon was so. Da könnte ich auch sagen, das verstehe ich. Aber auch der wird halt total verhunzt in den unrealistischen Storylines.
Ja.
Also, Spoiler Alert, er trifft das irgendwie hübsche Girl Next Door, fährt mit ihr auf die Comic-Con und bummst sie in einem Hotelzimmer. Ich meine, was geht da, was ist da los? Einfach so,
in dem Cosplayer-Kostüm.
Ja, aber das ist halt genau das Ding.
Weil das sind ja beide Nerds, sie sind ja beide Nerds.
Ja, genau.
Das ist halt, gut zusammen.
Das ist halt genau der Punkt. Nee. Ich fand halt auch den Charakter von Zach Braff an sich okay. Konnte ich auch was mit anfangen, auch mit dem Bruder und auch mit diesem, also da gab es schon ein paar Berührungspunkte, auch mit der eigenen Person, absolut, ne? Aber genau wie du gesagt hast, sobald eigentlich irgendwie gefordert wäre, okay, jetzt geht man da mal irgendwie auf diese Bezugspunkte, die man da führt, irgendwie weiter ein, haut der Film ja halt irgendwelchen Quatsch ins Gesicht. Und das ist halt schade. Krass fand ich auch, wie die Rolle der Frau, weil du es eben gerade angesprochen hast, Dr. Snips, die auch übergangen wurde am Ende. Also ich meine, habe ich was verpasst? Im Endeffekt so, keine Ahnung, hol dir eine Massage und geh surfen, so, und dein Mann geht weiterhin nicht arbeiten, dann passt das schon irgendwie. Ich habe halt mal jetzt für 2 Tage daran gedacht, dass ich ja auch Träume habe und dann funktioniert halt wieder alles. Weiß ich nicht, also vielleicht sind wir auch zu sehr miese Peter, aber ich glaube nicht.
Nein. Ich finde nicht, weil das Ding ist halt, dass hier die Sachen da einfach auch nicht gut verkauft werden, eben wie die Sachen gelöst werden und auch dieses, dass wir einen Soundtrack machen, der aus Indie-Liedern besteht. Ne? Das wurde ja da wirklich in die Fresse gerieben die ganze Zeit und es hat auch nie gepasst. Also zum Beispiel, es kommt an einer Stelle das Lied von Bon Iver, Holocene, der wird meines Erachtens übrigens Bon Iver ausgesprochen, obwohl das natürlich Bon Iver auf Französisch heißt, aber da das H fehlt, ist es cooler, Bon Iver zu sagen. Das Lied finde ich unglaublich schön, aber ich fand, das wurde da einfach verhunzt, einfach über irgendeine Szene gedrückt und auch halt alles, also zum Beispiel, dass die gehen ja dann an so ein Lagerfeuer und er erzählt irgendwas von seiner Mutter früher oder irgendeinen Scheiß halt, der wieder irgendeine Parabel für was anderes ist und dann kommt halt eine coole Mucke und dann siehst du halt in Zeitlupe, wir haben Hammer viel Spaß und haben hier ein Family
Moment. Ja, das ist der größte.
Aber dieser Family Moment kommt
wie aus der Werbung rüber. Einfach.
Der kommt halt so, einfach so nachhinein draufgeklatscht und ich finde so, also, dass man sagt, man macht einen Film, der mit Kickstarter finanziert ist, weil die Studios einen sonst nicht lassen, okay, aber das war ja wirklich so die absolute, Hochglanz-Indie-Shit, den du auf jeden Fall irgendwie durchgekriegt hättest.
Das meinte ich halt mit keiner Selbstkontrolle, wie du halt einfach so jede Szene halt so lange ausreizt oder halt irgendwie künstlich manipulierst, bis es halt wirklich auf deine Version von halt dem Candyland Indie-Film passt.
Ja, also, absolut.
Wo ihr es jetzt gerade nochmal vom Crowdfunding habt, nämlich da gab es nämlich auch noch, also unabhängig davon, dass er halt so als Hollywood-Star, dass da sowieso schon so ein bisschen schlechte Mache gegen ihn betrieben wurde, dass er sich halt da an seine Fans wendet für finanzielle Hilfe, so, womit ich nicht so das Problem habe, weil ich meine, man muss ja nicht spenden und das kann sich jeder selber überlegen. Ja. Okay. Aber dann war es nämlich auch noch so, das hatte ich noch im Hinterkopf und habe es dann mal nachgeguckt jetzt für den Cast, dass er dann im Nachhinein dann doch noch zusätzlich mit Worldview Entertainment irgendwie einen Deal abgeschlossen hat und von denen auch nochmal irgendwie wahnsinnig viel Kohle bezogen hat.
Ja, das heißt, damit ist er den Leuten von den Plattenfirmen vielleicht oder sowas und auch also, das sieht auf jeden Fall teurer aus als diese 3 Millionen Dollar, die da zusammengekommen sind auf Kickstarter. Aber ja, ich finde, also das ist schon mal krass. Und was ihr auch so ein bisschen angesprochen habt, was ich finde, ist, da sind ja, wir haben ja so ganz viele Charaktere und wir haben irgendwie so eine Geschichte, aber ich finde so diese so richtige Geschichte, wo ein Hauptcharakter irgendwie mit einer Agency irgendwelche Probleme löst, habe ich da nicht so richtig gefunden in dem Film.
Der geht einfach auch immer so weiter
und irgendwann hört er auf.
Ja, genau.
Das ist mir so aufgefallen, weil er überhaupt nichts Aktives unternimmt, um seine Probleme zu lösen.
Also ich frage mich, ich fand das ganz
cool. So ist es.
Ja, also mich hat das fast rasend vor Wut hier am Bildschirm gemacht. Nee, weil genau das passiert. Also es plätschert vor sich hin. Dann stirbt, Spoiler-Alarm, der Vater stirbt dann halt irgendwie und das ist halt, ja, Leute, gut, ich meine, da hatte ich das Interesse auch schon 60 Minuten lang verloren, das war dann auch
schwierig. Da möchte ich auch noch was zu sagen, ich finde diese Szene, die allerletzte, ist dann auch kitschig, fand ich aber vom Vater irgendwie schön gespielt, die fand ich wirklich auf eine Art auch traurig. Das Problem, was ich halt trotzdem mal hatte, ist halt, dass halt alles in diesem Film die ganze Zeit darauf hinläuft, sodass dieser Vater stirbt. Und dann gibt's halt den Bruder, ne? Und der Vater war halt früher mal streng mit dem Bruder und der Bruder war eben eigentlich ein Genie, aber ist jetzt halt ausgeschlossen. Er hat keinen Kontakt mit dem Vater und so weiter. Und Zach Braff versucht halt immer seinem Bruder zu sagen, komm nochmal hin, so ist es wichtig, irgendwie nochmal mit dem zu reden und so. Und dann sagt er, nee, ich komme nicht. Und jetzt dürft ihr halt da draußen mal raten, so, ist es so, dass der Bruder wirklich nicht ins Krankenhaus kommt und der Vater einfach stirbt und der Bruder nicht da ist? Oder ist es B so, dass der Bruder in der letzten Minute zufällig reinkommt und es ist zufällig der Moment, in dem der Vater gerade abdankt und er kann auch mal die letzten traurigen Worte sagen und die Familie ist irgendwie glücklich und alle haben dann doch am Ende das Richtige gemacht.
Eine Postkarte mit A oder B an die Redaktion. ihr könnt nix gewinnen.
Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, warum hat das alles bei Garden State damals so gut funktioniert? Liegt es nur daran, dass, also ich meine, auch wenn Leute sagen, das ist sicherlich kein CG,
also
das
hat damit nichts zu tun,
es ist irgendwie derselbe Film, oder? Ah, okay, na gut, also auf jeden Fall würde ich halt sagen, es ist halt irgendwie dieselbe Art Film, oder? Also er plätschert halt vor sich hin, es kommt eine random Szene, da kommt noch eine random Szene, aber irgendwie fand ich das damals halt cool und hier irgendwie überhaupt nicht mehr.
Ja, aber ich fand den Unterschied ist, dass bei Garden State da gibt es nicht so diese klar definierten Probleme, die er hat, sondern das Problem ist einfach nur, dass er irgendwie so vor sich hinlebt und nicht so richtig weiß. Aber es gibt nicht so die, und aber hier in diesem Film sind es ganz eindeutig hier, ja, du hast nicht genug Geld, um deine Kinder in die Schule zu schicken. Du hast, weißt du? Und deswegen ist es bei Garden State okay, dass er auch nicht wirklich was unternimmt.
Na, das, ja.
Und hier nervt es mich aber.
Das wird so als Messe,
er hat ja nicht mal nicht das Geld, seine Kinder in die Schule zu schicken. Er hat nicht das Geld, seine Kinder auf diese Privatschule zu schicken. Und im Nebensatz wird gesagt, weil er irgendwie früher gehänselt wurde, möchte er die nicht auf die Public, oder er möchte sie jetzt nicht auf die Public School in diesem Schuljahr halt schicken.
Ja, das kommt ja auch noch
Homeschoolen. Dazu. Und für mich war einfach diese ganze Homeschool-Nummer nur so, dass man wie in der großartigen King of Queens-Episode, wo Arthur, Doug und Deacon streiken und mit Arthur zu Hause sitzen und halt einfach nur Scheiße machen. Da gibt es so eine Szene, die in Zeitlupe ist. Deacon hat sein Kind in so einem Brustkorb irgendwie. Arthur und Doug, und die laufen halt einfach super cool, weil sie halt arbeitslos und nichts zu tun haben, mit so einer Badass-Mucke durch die Straße. Auf dieser Szene basiert meines Erachtens nach die Hangover-Trilogie.
Ja.
Aber ich finde halt, das so haben, so dieses, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, wir machen das. Das habe ich halt viel besser schon zum Beispiel auch in Royal Tenenbaums gesehen, wo Royal Tenenbaum, der Opa halt mal seine Kinder rausnimmt, dann erleben die mal wirklich was.
Das
ist halt eine Szene in so einem Film. Ich finde, hier kommt das alles gar nicht zusammen.
Diese Homeschooling-Szene war doch, also ich meine, das bedarf jetzt eigentlich nicht noch eines weiteren Kommentars, aber das war ja wirklich abgelutscht, also zum geht nicht mehr. Also, ich kann gar nichts, ich weiß gar nichts, ich bin Schauspieler, ich mache ein Dreieck hier an die Pinnwand. So, was ist denn das? Also, ich meine, das kann auch Zach Braff besser. Also keine Ahnung, das
ja.
ist halt...
Aber da kann man halt ganz gut überleiten zu dem Punkt, dass der Film, der ja auch lustig sein soll, halt überhaupt keinen Humor hatte. Also ich finde, der Film hat, also der Humor in dem Film hat nicht gezogen.
Ich fand es anfangs noch halbwegs okay. So,
ja, aber ich meine, aber er verfällt auch so leicht in diese billigen Witze, irgendwie ein Rabbi, der auf dem Segway gegen eine Wand fährt.
Ja,
so,
da lache ich nicht. Nee, das muss so, nicht oder sowas unbedingt in der Richtung. Sein. Ja, ich meine,
was habt ihr davon gehalten, dass er da diese so computeranimierten Roboterträume dazwischen drin
so hat? Unnötig. Ziehen den Film in die Länge, finde ich. Also er hat ja diese Fantasiesequenzen, die er als Kind halt immer gespielt hat mit seinem Bruder. Und ich glaube, die kommen 5 oder 6 Mal in den Film oder vielleicht sogar öfter. Und die machen nichts, außer den Film in die Länge zu ziehen.
Na, es geht ja aber, es geht natürlich um diese Childhood Dreams, die man halt hatte, ne? Und das ist ja dann, genau, das ist jeder, ich weiß nicht, können wir das zusammentragen, jetzt einfach mal unvorbereitet on spot, so worum, was wollte der Film alles ansprechen? Du hattest diese Träume, Kindheitsträume, was du mit deinem Leben anfangen wolltest, was war denn da, ich meine, gab's da...
Was ich noch sagen möchte, ist, also diese Liste brauche ich jetzt nicht vorlesen, weil wir wirklich alles, was angesprochen haben, aber was ich auch nicht geil fand, und ich nenne das so ein bisschen Political Correctness als Gimmick. Es ist ja zum Beispiel jetzt neu, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass Ghostbusters rebootet wird mit 4 Frauen.
Okay.
Das ist so eine neue News. Und ich bin voll dafür, dass wir starke Frauenrollen in Filmen haben und sowas, weil Frauen halt einfach Menschen sind, Menschen haben Geschichten zu erzählen. Das Problem, wie Frauen auf den Filmen dargestellt werden, ist, dass sie halt als Frau, als irgendwie Damsel in Distress gecastet werden und dann keine Agency kriegen. So. Und was dieser Film jetzt aber macht, ist, dass er einmal die Aussage hat, alle Religionen sind eigentlich okay. Da ist halt so ein luschi Schauspielertyp, der dann aber einfach mir erzählt, so, alle Religionen sind eigentlich okay und bla und man soll nicht extrem sein. Dann gibt's die Message Sexual Harassment am Arbeitsplatz.
Ja, jetzt zählst du die Liste ja auf, ist doch wunderbar. Sehr gut.
Dann der unnötigen Storyline dann, der Welt übrigens, aber erzähl weiter. Ja.
Dann Frauen müssen aber trotzdem ihre Kämpfe eigentlich selber kämpfen so am Arbeitsplatz und dann halt noch nicht alle Araber sind Terroristen und ich weiß alles, das alles, aber ich verstehe nicht, warum es in diesem Film jetzt nochmal so als Untermessage nochmal so, ich bin übrigens politically correct und super cool und
das
fand ich völlig
unnötig. Ja, aber für das Massenpublikum wird das wahrscheinlich, ihr habt ja damals schon gesagt, dass es auch nicht wichtig wäre, Leute über den Treibhauseffekt aufzuklären, bis ihr nach Plainview, Texas gekommen seid.
Aber es ist ja nicht das
Massenpublikum. Es gibt ja noch Bedarf. Du siehst, guck dir doch die Welt.
Spricht ja nicht das Massenpublikum an. Der Film spricht halt eine Indie-Crowd an und ist halt auch gecrowdfunded.
Ja, ich glaube, dass Zach Braff einfach den Schuss nicht gehört hat, oder? Und der Film einfach 10 Jahre zu spät kommt. Und das ist halt ein Teil davon. Also,
ja, vielleicht auch das, ja.
Ja, auf jeden Fall. Habt ihr noch...
Ich nicht verstanden habe, ist, warum der Film... falsch benannt ist, weil er müsse eigentlich Wish I Was Not Here
heißen.
dann
warum heißt der Film denn so, wie er heißt?
Weiß ich nicht, weil es Indie und toll ist.
Das letzte, es gibt halt ein Lied, das so heißt, das wird wahrscheinlich für den Song so geschrieben. Also,
ja, das ist, weil er so weltfern ist und nicht in seinem...
Ja, doch, klar, das ist ja die Antwort eigentlich auch. So,
Achso, was für mich auch nicht funktioniert hat, ist, dass halt Turk von Scrubs da der erste Martin-Verkäufer war und dass Sheldon Cooper da diesen anderen Schauspieler gespielt hat. Das war für mich auch nur ein Gimmick-Cameo. Die beiden sind auch irgendwie mit dabei, weil jemand
alten... Ja, und der Coworker war ja auch schon das Garden State, ne?
Ja,
also, stimmt.
Der kannte man auch aus Scrubs, der war Private...
Der hat alle seine Freunde eingeladen und einen lustigen Film gedreht, aber leider keinen
guten. Ja, dann gehen wir doch mal zur Bewertungsrunde, da bin ich ja sehr gespannt. Von 10 IMDb-Punkten, wie viele...
2.
...vergebt ihr?
Also ich habe mir hier, du vergibst 2, also ich habe mir so 3 Lose hingelegt und Nummern 1 bis 3 raufgeschrieben. Ich ziehe eine, 2, ich gebe 3. Also es ist an sich schwierig mit einer Bewertung, weil das halt wieder so eine Sache ist. Es gibt sicherlich Leute, die das total geil finden, aber es gibt eigentlich keine Empfehlung, auf keinen Fall. Nee.
Also ein IMDb-Commenter hat geschrieben, der verdient einen Oscar, der Film, insofern 10 von 10.
Ja, der verdient einen Song.
Dr. Sniff?
Also ich fand ihn, also ich hätte ihn wie gesagt ausgemacht und das ist für mich ein Zeichen, dass es schlechter wird sich mehr, insofern 1 von 10 von mir.
Bei mir gibt's 3 von 10, auch für den Film echt schlecht, aber weiß ich nicht, also so für einen oder sowas müsste der auch handwerklich jetzt noch irgendwie nicht funktionieren oder sowas. Wenn man noch niemals in seinem Leben einen Indie-Film gesehen hat, kann man den vielleicht gucken und das ist eine ganz gute Überleitung, denn wenn man noch nie gelacht hat in seinem Leben oder noch nie eine Comedy-Serie gesehen hat, dann kann man sich vielleicht auch die neue Serie Kuku angucken, aber da muss ich mir gleich widersprechen, ist gar nicht so neu, die ist 2012 von BBC 3 in Auftrag gegeben, aber jetzt von der ARD gekauft worden fürs Vorabendprogramm. Ich glaube, freitags 19.15 Uhr kommt die jetzt immer. Und habe ich schon gehört, dass die auf Deutsch, in der deutschen Synchro nicht so gut funktionieren soll. Haben wir uns jetzt aber alle auf Deutsch nicht angeguckt, weil es da keinen Mediathek-Stream gibt und live im Fernsehen haben wir das nicht geguckt. Aber wir haben uns die Serie trotzdem angeguckt und Dr. Loco kann ja mal erzählen, worum es in dieser Serie geht.
Ja, gut, genau. Kuku, 2012 rausgekommen auf BBC 3, war damals zum Launch relativ erfolgreich oder die erfolgreichste Comedy-Serie auf diesem Kanal bis dato. Lag wahrscheinlich primär daran, dass halt Andy Samberg, der halt super populär ist, dort die Hauptrolle spielt, der bekannt ist aus Saturday Night Live, hier den meisten Internet-Usern wird Dick in a Box oder I'm on a Boat. Diese Songs werden ein Begriff Just sein.
In my da- pants like a boss.
Exakt, ja, zum Beispiel auch daher, wenn du jetzt den Song meinst, eine Aufforderung gewesen sein soll. Ja, also denn das ist auch, glaube ich, das, ja, also wenn die Leute gewusst hätten, worauf sie sich einlassen, hätten sie es wahrscheinlich nicht geguckt. Achso, aber das ist ja eigentlich schon viel zu viel verraten, sorry. Es spielt in Litchfield, Staffordshire und wir lernen hier die Thompson-Familie kennen. Deren Tochter hat ein Auslandsjahr, ein Gap Year in Thailand gemacht und dort Kuku, aka Andy Samberg, aka ich habe seinen echten Namen vergessen, den lernt sie kennen und heiratet ihn und kommt dann zurück nach England und die Eltern wissen davon gar nichts. Ne? Den bringst du da einfach mit, den bringst du da einfach mit. Und das ist so die Rahmenhandlung und dann folgen wir der Familie durch die lustigen Episoden.
Ja, was man vielleicht noch dazu
und im Prinzip haben wir im Prinzip damit zu dealen, dass halt dieser Kuku Andy Samberg einfach so ein weltfremder Hippie sein, der halt irgendwie zu lange irgendwie auf Drogen rumgehangen hat in Thailand und zu viel gefeiert hat und einfach völlig weltfremde Ansichten vertritt und halt faul ist und nicht arbeiten will. So. Und gut, wer darüber lachen kann, bitte. Vielleicht konnte Dr. Eck ja drüber lachen, weiß ich nicht.
Ich konnte genau an drei Stellen, so wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gelacht. Und zwar ging das zu ungefähr 5% auf kluge Dialoge und witzige Lines zurück und ungefähr 95% auf Andy Sambergs Fresse.
Ja.
Ansonsten ist diese Serie ganz schön harter Tobak.
Ja, also ohne Andy Samberg würde das Ganze gar nicht funktionieren. Der hat von mir auch so ein bisschen auch Vorschusslorbeeren gehabt durch jetzt Brooklyn Nine-Nine und seine ganzen anderen mega guten Projekte, die er am Start gemacht hat. Also der hat auf jeden Fall auch eine gute Tätigkeitsliste. Ja, mich hat es interessiert.
Meiner Meinung nach, wenn ich das mal sagen darf, ist die Show der lebende Beweis dafür, dass Dummheit alleine nicht lustig ist, sondern dumme Sachen erst dadurch lustig werden, dass sie auf clevere Art und Weise irgendwie präsentiert oder inszeniert werden.
Sehr schön.
Denn wenn wir uns mal ehrlich sind, besteht diese Show aus einem Witz oder einem Sketch. Und so der ist, dass Andy Samberg ist ein komplett Roller, völlig verblendeter, drogennehmender, vollkommen von sich selbst überzeugter Hippie und macht dann komischen Scheiß in England. Und das ist dieser Witz, den diese Serie hat.
Ja.
Und in der ersten Folge, die ich gesehen habe, gab es diesen Witz ungefähr, sage ich mal, 12 Mal.
Ja.
Und von diesen 12 Mal musste ich die ersten 4 bis 5 Mal lachen, weil das auch ganz clever irgendwie präsentiert war und ich fand das irgendwie ganz lustig. Und danach war dieser Witz ausgelutscht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie jemals noch einen zweiten Witz haben wird.
Ja.
Und deswegen ist das für mich halt ein Sketch und keine Sitcom. Und die hat halt eine Laufzeit von 5 Minuten verdient und nicht eine Laufzeit von 2 Staffeln.
Ja, also, exakt.
Weiß ich nicht. Es ist deswegen ist das für mich ganz großer Scheiß auf jeden Fall.
Ja, ich fand's auch ganz schlimm. Also ich habe gar nicht gelacht in dieser Serie. Und ich verstehe so ein bisschen, was es im ARD-Vorabendprogramm zu suchen hat, so bei Lindenstraße und sowas, weil der an sich, der Konflikt ist ja irgendwie nachvollziehbar, dass die Tochter irgendjemanden in ihrem Gap hier irgendwie mitbringt und der ist halt ein Hippie-Typ, aber die Eltern sind irgendwie halt so ein bisschen gut bürgerlich, obwohl der Vater ja auch da so ein bisschen so eine The Cure-Emo-Phase dahinter sich hatte, irgendwie in seiner Jugend oder sonst was. Aber ich finde, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Also für mich hat das überhaupt nicht gezündet.
Ja, und vor allen Dingen muss man sich das mal in deutscher Synchro vorstellen.
Ja, das stelle ich mir auch, interessant vor. Ich finde es halt auch so ein bisschen, ich meine, gut, es gibt sicher auch wie immer Leute, die da sich köstlich drüber amüsieren können, aber ich fand's ja, hab's ja vor allem auch wie vorgeschlagen, weil ich auch immer so hoffe, dass das deutsche Fernsehen, die soll noch viel mehr eigentlich aus dem Ausland, aus Amerika natürlich primär irgendwie kaufen und zeigen, gerade auch gerne das Öffentlich-Rechtliche, weil es so viele tolle Serien gibt, die gezeigt werden sollten. Und zieht man sich dann aber die raus, ne? Das ist dann, das finde ich dann immer schade, weil ich habe mich eigentlich so gefreut, okay, cool, britische Comedy-Sendung im ARD-Vorabendprogramm, geil. Ne? Und
wer finanziert es? Der Steuerzahler.
Ja.
Vom kleinen Mann.
Ja, also ich zahle die gerne Rundfunk- und Fernsehgebühren, also das, nee, das ist,
Ja, naja, aber bis auf Andy Samberg gibt es ja noch vier andere Charaktere in der Serie. Halt Mutter, Vater,
Tochter, Sohn. Können wir auch mal drüber reden.
Die Familie aus England. Und ich meine, diese Leute sind einfach die dümmsten Personen, die ich im Fernsehen seit langem gesehen habe, oder? Also die Mutter wird halt schon dargestellt als irgendwie so grenzwertig dumm einfach, also wirklich unintelligent. Der Vater ist halt irgendwie total der Rager und kommt irgendwie gar nicht drauf klar. Die Tochter, die ja dann Andy Samberg heiratet, oder halt Kuku, wie er heißt, ist halt schon, wird halt so, die sollte halt endlich auf eine kluge Uni gehen und hat super Not und das war eine super Schülerin.
Und wird aber und richtig
halt,
naiv.
Soll halt total intelligent sein und ist halt das naivste Dummchen.
Gut, das muss ja gar nicht einfach. Mal, das muss ja gar nicht mal jetzt, das kann ja auch so sein, an und für sich, ne? Also,
naja, gut, aber also ich meine, dann gibt es halt noch den Sohn und der ist halt eine komplette Nullnummer, also da hat jemand auf jeden Fall eine Null gewählt, denke ich mal. Also, alle diese vier Charaktere waren für mich
falsch halt, verbunden,
also,
ja.
Komplett dumm, nicht clever. Ich habe über die vier auch nicht gelacht. Es gab ja auch Szenen, wo dann wirklich Andy Samberg nicht dabei war und irgendwie Mutter, Vater im Bett liegen und irgendwie lustige Dialoge führen.
Sorry,
da muss man halt einfach kotzen.
Wer auch noch den Gag bringt, die Eltern liegen im Bett und dann hat halt die Tochter irgendwie laut Sex mit ihrem quirkigen Freund. So, das ist auch wirklich, und das hört dann auch nicht, dieser Gag hört dann auch mal wieder nicht auf, ne? Das geht dann auch eine Minute. Das ist sowas, wer schreibt denn sowas? Weißt du, das sind Leute, die haben dann auch noch irgendwie sowas studiert.
Ich habe zum ersten Mal Fernsehen geguckt.
Ja, das ist eine Katastrophe.
Also. Na, das Ding ist ja, finde ich, das ist der Hauptgag, der auch gezündet wird, ist immer so ein dummer Sexwitz. Also, dass er in dieser Talk halt irgendwie sagt so, and then I had this epiphany, I was all people, I'm even you. Ich weiß, wie der Vater heißt, aber dann halt so, I'm inside you. Und es kommt halt immer so der Gag, also zum Beispiel der schlimmste Witz, der auch passiert ist, dass der Vater irgendwann zur Tochter sagt so, dass sie die Familie vergewaltigt hat. Was sagt er denn nochmal davor her? Er sagt sowas, dass du diesen Typ irgendwie hast, ist nur Harassment, aber dass du den jetzt hier mitbringst, you have raped us. You have raped your mom. Und dann so, sagt die Mutter so, I'm okay, you haven't raped me. Und ich mir die ganze Zeit sagte, ey Leute, komm, das ist wirklich in jeder schlechten Ami-Comedy-Serie oder Film gibt es diesen Witz. Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass die Serie How I Met Your Mother hat auch dieses so eine Episode, in der Robin zurückkommt aus Argentinien und Enrique Iglesias mitbringt, der auch halt ihr guter Freund ist. Und auf diese eine Episode funktioniert es ganz gut. Also da funktioniert es ganz gut, dass halt Leute ihn alle nicht kennen und irgendwie
blöd finden.
Und was man auch also viel besser gucken kann, ist, wenn man sich einfach eine Folge Mein neuer Freund anguckt, in der Christian Ulm diesen Knut spielt, diesen ungefährlichen
Knut Gitarristen
da. Ja. So, das ist halt, genau, Knut Hansen funktioniert halt viel besser. Also ich finde, da ist nur noch interessant zu sagen, dass in der zweiten Staffel Andy Samberg nicht mehr mitspielt, sondern dieser Werwolf-Typ aus Twilight. Taylor Lautner. Der spielt damit. Ich weiß nicht, ob die Tochter auch überhaupt noch mitspielt oder nicht. Also irgendwer wurde auch ausgetauscht vom Cast, aber die sind in der gleichen Folge und ich glaube, er ist der Sohn von Kuku und kommt dann vorbei. Können sich die Leute dann drauf freuen, denen der Pilot schon gefallen hat.
Also, Moment, habe ich jetzt einen Faden verloren? Verdammt mich! Ach, es ist einfach, ich habe leider tatsächlich wirklich den Faden verloren. Nee, dann muss man anders jetzt schnell was sagen.
Mir fällt aber gar nichts ein.
Ich finde, weiter müssen wir uns damit auch gar nicht befassen. Nee.
Das glaube ich auch.
Ich würde mal
das
sagen, nächstes ist. Thema auf jeden Fall.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass man auf Serien keine Punkte vergibt, aber ich sage einfach noch eine Zahl. Null.
Dann kommen wir mit dieser großartigen Rettung aus dem Dilemma, das wir gerade manövriert hatten, zum nächsten Punkt. Und es geht um AMC's The Walking Dead. Das ist eine amerikanische Horror-Drama-Action-Fernsehserie, so würde ich das beschreiben, die vom Sender AMC in Auftrag gegeben und ausgestrahlt wird. Und die basiert auf dem gleichnamigen Comic, beziehungsweise der Graphic Novel The Walking Dead von Robert Kirkman. Ich habe für mich immer noch nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel ist. Meines Erachtens ist es, Graphic Novels sind in Schwarz-Weiß und im Buch gebunden und sollen so ein bisschen eher die intellektuellen Leute ansprechen, weil es da um tiefe Themen geht. Comics werden ein bisschen eher mit Superhelden assoziiert. The Walking Dead ist auch schwarz-weiß, auf jeden Fall, die Graphic Novel. Und da ist jetzt die fünfte Staffel rausgekommen, aber erstmal möchte ich kurz für Leute, die das gar nicht kennen, obwohl es wahrscheinlich nicht so viele gibt, weil das sehr, sehr erfolgreich ist, euch kurz erklären, worum es da geht. Und zwar spielt diese Serie in einer, ich würde das postapokalyptische Gegenwart nennen, weil es da keine Zukunftsgadgets oder sowas gibt. Also es spielt quasi heutzutage, aber wir befinden uns in der Zombie-Apokalypse. Und da ist es quasi so, dass sich aus unerklärten Gründen Menschen in Zombies verwandelt haben. Und das funktioniert auch genau nach diesen klassischen Regeln. Also das sind nicht diese crazy rennenden Zombies zum Beispiel wie bei 28 Days Later, sondern Zombies sind langsam, dumm, reagieren auf laute Geräusche und wenn sie Menschen riechen und wer vom Zombie gebissen wird, stirbt. End turns. Und wird dann halt selber auch zum Zombie. Bei The Walking Dead heißen die Zombies Walkers. Das Wort Zombie kommt also nicht vor. Und der Protagonist der Serie ist der Police Officer Rick Grimes. Und der wacht so ein bisschen eben auch wie bei 28 Days Later eines Tages allein im Krankenhaus auf und ist eben in dieser Welt und weiß eigentlich gar nicht, was los ist. Und der versucht, seine Frau und seinen Sohn wiederzufinden. Und das schafft er auch. Und so versucht sich dann die Familie mit ganz vielen anderen Überlebenden durch die von Zombies infizierte Welt zu knüppeln, zu schlitzen, zu ballern. Die Serie ist nämlich sehr, sehr brutal. Also zuweilen auf jeden Fall. Und ich finde, so ein ähnliches Format ist in Deutschland eigentlich unvorstellbar. Also vor allem 20.15 Uhr am Sonntagabend. Das ist gerade auch in der allerersten Folge zum Beispiel, sind da so brutale, ekelhafte Sachen zu sehen. Das ist eigentlich unglaublich, dass die Serie eigentlich auch so erfolgreich werden konnte. Neben dieser angesprochenen Brutalität ist so das Zerwürfnis über ethische Fragen. Also die Neuauslotung von Moral und also Gesellschaftsprinzipien, der zweite große Schauwert der Serie, würde ich sagen. The Walking Dead versucht auch ein bisschen die Frage zu stellen, wie
in der sollen ersten, Menschen zweiten Staffel,
in einer Welt leben, in der es keinen Staat und keine Polizei und keine Gesetze gibt. Und da gibt es auch im Comics irgendwann die Zeile, die haben sie in der Serie bis jetzt nicht genannt, vielleicht kommt das noch irgendwann so, we are the walking dead. Also es geht so ein bisschen darum, dass eigentlich die Menschen die große Gefahr sind in dieser postapokalyptischen Welt, weil du eben niemandem trauen kannst. Und darum geht es auch ganz viel am Anfang der Serie, dass natürlich die Gruppe um Rick, der da unser Protagonist ist, versucht, immer noch gut zu sein, irgendwie fremden Menschen zu trauen und nicht einfach, Menschen als Gefahr zu sehen, dass die sich eben immer weiter in so eine ethische Grauzone bewegt, dass man sagt, nee, wir sind eigentlich die Wichtigen und auf die anderen scheißen wir erstmal und wir nehmen hier niemanden mehr auf. Und die Serie ist mit einer der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Die erhält zum Beispiel demnächst eine Spin-Off-Serie, ich weiß nicht genau, worum es da gehen wird, und umfasst mittlerweile 4 Staffeln. Die 5. ist gerade angelaufen und Staffel 6 ist schon im Auftrag gegeben und der Produzent David Alpert sagt, dass AMC theoretisch genug Material hat für die nächsten 7 Jahre. Also die wissen schon theoretisch, wo Staffel 10 und 11 spielen. Und um es ganz kurz zu sagen, ist so, das klingt alles eigentlich relativ fett und die Serie wurde von den Fans der Comics und auch so von den Nerdkreisen richtig positiv aufgenommen. Dr. Loco, du hast sie, glaube ich, so bei uns als einer der ersten gesehen, die erste Staffel, und mir die auch krass empfohlen. Und ich habe die dann auch geguckt, da war gerade die zweite angelaufen. Und die erste Staffel, meines Erachtens, ist immer noch brillant. Also da ist wirklich jede Folge, spielt eigentlich in einem komplett unterschiedlichen Setting. Charaktere sind interessant. Die Probleme, die sie haben und auch diese Härte, mit der man irgendwie vorgehen muss in dieser Zeit, kommt rüber. Und dann merkt man der Serie so ein bisschen an, dass sie eben immer mehr verwässert und auf einmal so ein riesiges Publikum hat. Und der Sender, habe ich so das Gefühl, und die Regisseur nicht so ganz wissen, wohin sie wollen damit. Und deswegen haben wir uns eigentlich alle mit dieser Serie überworfen. Und das war auch zur Anfangszeit von Dr. Peng. Also vor anderthalb Jahren haben wir noch Reviews wird es ausgesprochen, zu der dritten Staffel, die damals rausgekommen ist. Weil wir es noch richtig gut fanden und es interessant fanden, wohin es geht. Erste Staffel kann man sagen, ist so ein bisschen die Reise der Leute. Und zweite spielt viel auf einer Farm. Dritte, dann finden sie so ein Gefängnis, vierte auch. Und jetzt in der letzten Staffel sind sie quasi wieder so on the road und müssen irgendwie klarkommen. Und die Serie hat immer für mich, auf jeden Fall persönlich, hatte ich Folgen, wo ich gesagt habe, das ist das Beste, was ich je im Fernsehen gesehen habe. Und dann lange Strecken, wo ich gesagt habe, das ist der beschissenste Scheiß, der mir jemals untergekommen ist. Und ich habe, glaube ich, keine Hassliebe mit irgendeinem anderen Franchise, die so stark ist wie bei The Walking Dead. Und weil wir das aber im Pencast noch nie so richtig gesagt haben, wollte ich halt eben mal mit euch drüber reden. Und bevor wir quasi zu dieser Folge gehen, würde ich euch ganz gerne fragen, was so, eure Beziehung zu The Walking Dead ist.
Weil jetzt, ich hatte diese Hintergrundinformation nicht, dass sie jetzt hat, dass sie sagen, dass sie sogar tatsächlich Material für die nächsten 7 Jahre haben. Aber das spricht für mich schon ganz ein Hauptproblem der Serie an, denn ich finde eigentlich mit Beginn der zweiten Staffel wurde eben die Serie verwässert. Also und man hat oft Folgen, die wirklich reine Füller sind, wenn überhaupt. Gerade die zweite Staffel, da passiert nichts. Und das war wirklich so, also Walking Dead, die Serie hat es wirklich aktiv geschafft, mich auch zum Zombie zu machen, weil ich saß eigentlich nur davor und wusste nicht, wie mir geschieht und hatte irgendwie nur noch meinen Kopf aus, weil anders war es einfach teilweise nicht zu ertragen. Und ich hatte ab der ersten Staffel selten Momente, wo ich sagen konnte, ja, das war jetzt wirklich großartig. Was teilweise damit zu tun hat, dass Charaktere, die ich mochte, dann irgendwie gestorben sind und so weiter, aber irgendwie blieb dann halt nicht mehr viel, ne? Und für mich nicht mal ganz frisch. Deswegen war es spannend jetzt auch nochmal. Aber trotzdem bin ich immer wieder dabei, wenn es heißt, es kommt eine neue Staffel. Ich gucke da auch rein. Ich habe mir auch alle Folgen angeguckt. Weil es ist genau dieses Hassliebe-Ding. Ich möchte die richtig schlechten Momente sehen, aber ich hoffe dann auch immer doch noch gleichzeitig darauf, irgendwie komm, mach nochmal was richtig Geiles. Und irgendwie bin ich noch dabei deswegen, keine Ahnung.
Aber das ist der größte Fehler der Serie, finde ich, weil, also ich habe auch angefangen damit, die Serie wirklich echt geil zu finden, sie zu lieben, und es wurde dann halt immer langweiliger, aber nach jeder Folge hat man sich dann gedacht, ja, das war nix, aber sie bringen ja nochmal was, also irgendwann wird's wieder geil.
Ja.
Und das habe ich halt durchgehalten bis Ende Staffel 3 und bis dann halt immer noch, da ist mir halt dann nicht genug passiert, einfach, ich sag's einfach so, wie es ist, also ich bin irgendwie ein Adrenalin-Junkie, aber ich fand's einfach, also dafür, dass es ein Horror-Drama ist, haben sie sich viel zu stark auf den Drama-Aspekt halt irgendwie fokussiert. Und es ging nur noch um interpersonelle irgendwelche Beziehungen und wer mit wem und die und das, und irgendwie Leute haben nur noch gelabert und Zombies waren eigentlich unnötig in der Serie, das war halt das Schlimmste. Und dann habe ich tatsächlich die vierte Staffel nicht geguckt, muss ich sagen. Und aber jetzt bei der fünften noch wieder angefangen, hatte nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, um ehrlich zu sein.
Also, aber für mich ist auch so dieser gerade dieser Survival-Aspekt, der gerade in der ersten Staffel ganz stark vertreten war, ist für mich auch komplett einfach verloren gegangen. Also mich interessiert das auch nicht mehr, wenn da irgendwo ein Walker oder Zombie rumläuft. Das gruselt auch nicht mehr. Für mich kommt auch keine Spannung mehr auf. Ich habe auch komplett, eigentlich muss ich auch sagen, fast auch das Interesse an den Charakteren verloren. Also gerade auch dem Lead Act hier, Rick Grimes. Es interessiert mich nicht mehr, wenn er mit seiner verrauchten, Stimme eines gebrochenen Mannes irgendwie schluchzt, irgendwie, we have to protect our own. So, das ist einfach so, keine Ahnung, wenn du jetzt stirbst, ist es mir echt egal. So, das ist, aber Dr. Schwarz.
Dr. Eck kann doch mal sagen, was eigentlich seine Beziehung zu The Walking Dead ist.
Ja, ich als absolut hype-resistenter Mensch habe die erste Staffel nicht gesehen. Habe die zweite, ich weiß es nicht, was ich gesehen habe. Irgendwelche Folgen in der zweiten oder dritten Staffel. Davon gingen manche klar, manche waren absolut schrecklich. Und von der vierten habe ich, glaube ich, nichts gesehen. Ich bin da nicht so der Experte.
Was zu sagen. Was Dr. Luke ja angesprochen hat, ist, und also einmal eine Sache, weil du gesagt hast, viele Charaktere, die du mochtest, sind tot. Das ist was Walking Dead so ein bisschen mit Game of Thrones teilt, finde ich, in seiner Konsequenz. Also das haben nicht so viele Serien so stark wie The Walking Dead. Das ist dieses Anyone-Can-Die-Prinzip. Du führst erstmal halt vielleicht am Anfang 15 Charaktere ein und ich wüsste nicht, wie viele davon noch übrig sind, so von der ganzen Grundkonzept, vielleicht 4. Also du lernst quasi neue Charaktere kennen, dadurch, dass aber jeder sterben kann, bist du halt immer ist alles wieder auf Null irgendwann. Und das an sich ist natürlich super, dadurch bist du eigentlich an den Bildschirm gefesselt. Das größte Problem wirklich, das The Walking Dead meines Erachtens nach hat, ist, dass die Charaktere alle scheiße sind. Die sind alle komplett scheiße, jeder einzelne. Es gibt keine einzige Person bei The Walking Dead, die für mich ein authentisches Lebewesen auf dieser Welt ist. Denn die haben, also ich habe das immer so auch genannt, angucken, weg gehen. Super viele Szenen von The Walking Dead sind so, dass, also in der neuen war es jetzt nicht so, weil da war ein bisschen mehr Action, weil es ja der Season-Auftakt ist, aber normalerweise ist das Problem ja bei The Walking Dead folgendes. Du bist in so einer Welt, in der sind Zombies, also es ist dauernd eine Gefahr und deswegen gibt es dir halt unterschiedliche Möglichkeiten, was zu zeigen, was da passiert, und oft hängen die Charaktere eben aufeinander rum, weil die irgendwo jetzt safe sind, die haben ein Haus gefunden, dieses Gefängnis, und dann kommt ja so dieser von Dr. Snips angesprochene Drama-Aspekt ins Spiel, dann müssen eben Charaktere miteinander leben. Ja, das Problem ist eben, Drama könnte man ja cool machen, das Problem ist nur, dass sich immer zwei Leute mit tiefer Stimme unterhalten und dann geht immer einer weg und es wird nichts aufgeklärt. Also es ist immer so zwei Reden, einer verlässt die Szene, nächste Szene, und es wirkt total unrealistisch, und was ich überhaupt nicht mag, ist auch, dass der Serie fast komplett der Humor fehlt, und ich finde, der wäre so wichtig, denn in den Comics ist der da. Also im Comic zum Beispiel erzählen dieses, also das ist quasi so, irgendwann sehen die ein Gefängnis, das ist halt mit Zombies überlaufen, aber die säubern das und leben dann da drin, was so auch ja ein bisschen lustig ist, weil im richtigen Leben will niemand in ein Gefängnis, und in der Zombie-Apokalypse ist es quasi ein Glücksgriff, weil du ja so viele Mauern und Stacheldraht drumherum hast, dass du total sicher bist. Und da gibt es halt eine Szene, da spielen die Basketball zum Beispiel. Die fangen halt an, Basketball zu spielen, Scheiß zu machen, sich irgendwie die Zeit zu vertun, Leute fangen an zu lesen und sowas, und das fehlt der Serie, finde ich, komplett, und dadurch ist so die Menschlichkeit der Charaktere nicht mehr da. Und dieser Norman Reedus, den kennt man ja aus Der blutige Pfad Gottes, der wird ja von der Fanbase mega abgefeiert.
Ja.
Als Daryl, das ist halt so ein bisschen so ein Redneck, der hat einen Bruder, der Bruder war hauptsächlich ein Nazi, er war so ein bisschen in dieser Clique mit drin, und der ist eigentlich halt ein ganz süßer Charakter, weil der irgendwie immer so seinem Bruder so gefallen wollte und aber auch so ein bisschen schade, dass eigentlich total normaler ist, eigentlich auch ein guter, und der ist halt auch so ein bisschen Badass mit seiner Crowbar, wie heißt das auf
Deutsch?
Crossbow.
Ich wusste beide Worte nicht. Und das funktioniert zuweilen, aber das Problem ist, dass die Serie eben sich so hin und her hangelt zwischen, wir machen jetzt mal eine coole Actionsequenz mit Walkern, ah, guck mal, da wird jetzt einem die Zunge rausgerissen, und jetzt ist irgendwie eine diepe emotionale Szene, und ich lese immer die Reviews dazu auf IGN und dieser Videospielseite, die aber auch das machen, und die feiern halt immer allen Scheiß daran ab, und es ist halt wirklich aber oft nur Füller und es passiert irgendwie ja. nichts, und diese ganze Richtung, die die Serie irgendwann mal nehmen wollte, geht komplett verloren in dieser Serie, und mittlerweile fände ich echt gut, ich weiß ja nicht, was sie für einen Spin-Off machen, aber es gibt ja auch Videospiele in diesem Franchise, das ist ein riesiges Franchise, ich habe die Comics auch mal irgendwann gelesen, die fand ich ein bisschen besser als die Serie, und da gibt es auch so Videospiele von Telltale, das sind so Point-and-Click-Adventure, wo du dich in dieser Welt bewegen musst und Entscheidungen treffen musst, die sind tausendmal besser als die Serie zum Beispiel, die sind echt cool, also vor allem die erste Staffel, also das Universum bietet eigentlich den Raum, was zu machen,
ob ja, aber das möchte der Zombie-Hype ab. Da möchte ich aber widersprechen, ja. tatsächlich. Also okay. wenn ich darf, oder du dafür noch kurz deine Ausführung zu Ende.
Ich will nur sagen, eine einzige Sache, die noch ist, ist natürlich auch, dass auch der Zombie-Hype ein bisschen abgeflaut ist jetzt über die letzten 5 Jahre. Also das ja. war ja mal eine Zeit, wo Zombies und Star Wars und weiß ich nicht was alles, halt Sci-Fi immer so in diesem Nerd-Kosmos gesehen wurden, auch mal Superhelden, und man hat sich irgendwann gefreut, dass das halt an die Öffentlichkeit dringt. Und mittlerweile kann man vieles davon nicht mehr sehen, aber ja, sag du doch mal was.
Ich finde halt, dass eigentlich dieses Zombie-Universum nicht genug Stoff liefert für 70 Staffeln. Nicht mal für was maximal 2, meines Erachtens nach eigentlich nur für eine Staffel aus einer Folge. Nein. weil ich finde gerade diese moralischen Konflikte, ethischen Konflikte, die da irgendwie die da behandelt werden, mit denen man sich auseinandersetzt, so diese Konflikte in der Gruppe, die halt entstehen aus so einem notgedrungenen Zusammenlegen und einer sehr dringlichen Gegenwart, das reicht nicht für 4 Staffeln, weil ich finde alle Konflikte, so dieses tägliche Morden und alles Mögliche, das kannst du nicht das bleibt ja nicht 4 Staffeln spannend, weil du irgendwann hast du auch als Zuschauer hast du diese Konflikte für dich selbst auch oft genug durchdacht. So, oder irgendwie, ne, irgendwann ist da dann aber auch Schluss. Und dann siehst du, guckst einfach nur Leuten zu, die durch den Wald laufen und ab und zu mal ein paar Zombies umhauen. Und mehr ist eigentlich nicht drin. Mehr ist wirklich nicht drin, weil was da innerhalb der Gruppe passiert, ist ja auch einfach nur den Haaren herbeigezogenes Zeug, damit man irgendwas zum Angucken hat. Aber das ist ja nicht wirklich. Also, was ist da noch interessant eigentlich? Also, kann da irgendeine Antwort drauf? Keine Ahnung.
Also, ich muss dir dazu stimmen, dass sobald halt diese. Wir verfolgen eine Gruppe Überlebende. Die sind irgendwo angekommen und da sind sie jetzt. Ja. Das finde ich nicht interessant, aber um vielleicht mal überzuleiten zu der neuen Folge, der 5. Staffel, erste Folge, da sind sie ja dann wieder unterwegs und sie haben halt eine Mission, eine feste Mission und ein festes Ziel. Sie wollen nach Washington. Sie wollen irgendeinen Typen beschützen, der irgendwie eine Antwort hat auf das Ganze. Und ich finde, allein durch die Tatsache, dass halt die Gruppe wieder unterwegs ist und ein Ziel hat, wird es halt schon mal um ein Vielfaches interessanter, als wenn sie halt irgendwo in ihrem Hideout sitzen.
So ja, das stimmt.
Eine Farm oder ein Gefängnis. Also ich finde das schon mal viel besser. Und ich finde, so eine Serie, wenn du sagst, das wird schnell langweilig, könnte wiederbelebt werden durch halt neue interessante Settings oder halt Storylines oder halt Missionen oder Aufgaben oder Ziele. Mm. Und ich finde, das haben sie jetzt in der neuen Staffel, in der neuen Folge, das hat mich ganz positiv überrascht. Weil, ich meine, wir kennen ja das typische Walking Dead-Schema. 5 Minuten Action am Anfang. 35 Minuten Gene des Nichts in der Mitte
ja.
und 5 Minuten Action mit Cliffhanger natürlich am Ende, das dann in der nächsten Folge aufgelöst wird. Und aus diesem Schema scheinen sie erstmal ausgebrochen zu sein, finde ich, weil die Folge hat mich auf jeden Fall also durchgehend relativ gut unterhalten, muss ich sagen. Wie fandet ihr das in der neuen Folge?
Ich fand die gut. So, also im direkten Vergleich mit allen anderen Walking Dead Folgen, die ich gesehen habe, was halt eine bunte Auswahl von irgendwelchen Staffeln ist, würde ich fast sagen, ist die beste vielleicht, die ich gesehen habe.
Ja. Ich musste daran denken, ich hatte kurze Gedanken, dass die Folge auch von Peter gesponsert hätte sein können. So, stellt euch mal vor, wir müde Menschen so schlachten. Ungefähr. Also, ja. Militante Veganer on the road. Nee, ja, ich fand die Folge an sich, ja, war halt unterhaltsam, aber halt auch einfach nur, weil viel passiert ist, was halt untypisch ist für The Walking Dead, muss man dazu sagen. meistens passiert halt relativ wenig und Leute wie ich fangen dann an, Vikings zu gucken und stellen halt fest, wie schön es ist, eine Serie zu haben, in der was passiert. Und,
genau, ja. deswegen ist ja auch das Ding, also amerikanische Fernsehunterhaltung geht ja auch ein bisschen in diese Richtung, dass man jetzt komplett abgeschlossene Seasons macht, wie bei Fargo oder True Detective oder auch The Honorable Women, halt so Miniseries, wo man eben irgendwie weiß, okay, jetzt ist es aber auch vorbei, das ist nicht Open End, so, und es geht nicht darum, quasi Kohle hiermit zu machen, also natürlich geht es das an sich immer, aber du musst halt auch den Zuschauer irgendwie unterhalten, weil du hast nur 8 Folgen. Das Interessante ist ja, glaube ich, dass die erste Staffel hatte, glaube ich, auch nur 8 Folgen und die zweite dann schon 16.
Ich glaube sogar nur 6 tatsächlich, ja.
Jetzt glaube ich immer 16. Eine Sache noch, dazu ist halt auch, dass The Walking Dead dieses ganz schlimme Eigenschaft hat, Mid-Season-Finales zu haben. Also das kommen ja 8 Folgen, ja, und dann ist Pause und dann geht's im Februar weiter, was ich auch ganz schlimm finde. The Walking Dead ist für mich so ein bisschen wie der brutale Freund, der dich prügelt und dann wieder zurückkommt und sagt, hey Baby, komm, wir versuchen es nochmal.
Ja.
So bin ich jetzt am Anfang dieser Folge wieder so gewesen.
Chris Brown.
So, oh, geil irgendwie. Also es geht ja darum, dass quasi Rick und die Gruppe sind in Terminus gefangen. Das ist halt so eine, ja, auch so eine Bastion, so eine Fabrikhalle, so ein Fabrikgelände, und da haben sich halt Überlebende verschanzt. Und die vierte Staffel ging eben damit weiter, dass quasi, nachdem sie aus diesem Prison, aus dem Gefängnis raus waren, die Gruppe zersprengt war, aber alle irgendwie diese Schilder gesehen haben, dahin wollten und dachten, da würde eben die Rettung auf sie warten. Aber das sind halt quasi Kannibalen, das sind Menschen, die sperren halt andere Menschen ein und fressen die dann auf. Und die Folge fängt, finde ich, super geil an. Also ich fand das richtig cool. Rick und seine Companeros sind in so einem, Eisenbahnwagen gefangen. Und die vierte Staffel hört quasi damit auf, die sind halt gefangen und es ist komplett aussichtslos. Und Rick sagt, ja, die werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken, wenn ihnen auffällt, they fucked with the wrong people. Und man denkt sich halt so, okay, was wollen sie jetzt machen? Und die Folge fängt halt damit an, wie Rick und alle sich aus jedem Scheiß, also aus dem Gürtel, dieses Ding abbrechen, damit man so einen komischen Dreizack hat, den man sich in die Faust stecken kann. Also alle Sachen so an diesen rostigen Wänden irgendwie reiben und versuchen zu schärfen und sagen so, wenn die reinkommen, dann machen wir die richtig fertig. Aber es fängt ja damit dann an, dass es nicht klappt, aber sie über so Tröge gebeugt, über so einen Trog gebeugt sind.
Fire in the
hole. Einer nach dem anderen, natürlich, lustigerweise oder ganz zufälligerweise, sind ja die ersten drei, die getötet werden, die
man noch nie gesehen hat. Aber sowas kann ich nicht, ich nicht mehr ertragen. Ich dachte mir wirklich, was für eine Scheiße. Also,
das Ding ist, für mich ging's, weil ich nicht wusste, ob die in der vierten Staffel nicht vielleicht irgendwo, ob wir die nicht kennen, vielleicht.
Keine Ahnung, wer das ist. Aber auf jeden Fall werden halt Leute mit dem Baseballschläger so ohnmächtig geprügelt und dann halt wird in die Kehle durchgestürzt und dann bluten sie halt aus wie Schweine. Das fand ich relativ cool und düster und stark, aber genauso hat auch die dritte Staffel für mich angefangen. Da hat man auch gesehen, die Truppe ist jetzt härter, sie wissen jetzt, wie sie in dieser Welt überleben müssen. Und ja, das wird wieder einfach jetzt 10 langweilige Scheißfolgen werden und am Ende passiert wieder was Cooles. Cool ist trotzdem, sie haben gesagt, sie halten sich jetzt näher an die Comicvorlage und ist jetzt auch mal gesehen, dass ein Charakter von den Comics, dieser Morgan, den man schon mal in einer der besten Walking Dead-Folgen gesehen hat, der ist wahrscheinlich wieder dabei und nächste Folge spielt scheinbar bei so einem Priester und auch der spielt eine relativ große Rolle in den Comics. Also es wäre ganz angenehm, wenn sie versuchen würden, sich an die schon stringentere und schnellere Handlung dieser Comics irgendwie da wieder hinzubewegen, aber ich kann die Leute echt fast nicht mehr sehen.
Also das ist genau das Haupt, das hast du ja schon angesprochen, noch der Schwarz jetzt auch zum zweiten Mal, an sich ist es unklar, weshalb ich es noch gucke, es ist halt so, man hat es mal angefangen und will wissen, wie es halt irgendwie weitergeführt wird, aber es ist halt, das Hauptproblem ist genau, für mich sind alle Charaktere gestorben, also es ist nicht, damit meine ich nicht, dass Charaktere, die ich mochte, alle gestorben sind, sondern dass auch die, die noch da sind, einfach keiner mehr interessant ist für mich, also weil die Charaktere auch nicht gut geschrieben sind, so, die haben auch kein Profil, so, das ist einfach, alle haben eine depressive Grundstimmung, irgendwie sagen alles mit belegter Stimme, es ist, da ist nichts da, da ist keine Personality, da ist kein Witz dabei, es ist wirklich, wenn der Hype nicht, also es ist eigentlich keine gute Serie, finde ich, also vom Writing her, also, weil es kann nicht reichen, dass zwischendurch mal irgendwie wahnsinnig explizite Gewaltdarstellungen irgendwo da ausgestrahlt werden. Das kann doch nicht reichen, aber offensichtlich reicht es den Millionen von Zuschauern irgendwie, um eine Serie zu gucken. Aber das ist, weiß ich nicht, das ist doch unmöglich. Also
insgesamt würde ich auch nicht sagen, dass das eine super Serie ist oder die beste aller Zeiten, aber ich muss sagen, in der Folge fand ich, haben sie wirklich ein gutes Setting eingekriegt. Dieses Terminus, da habe ich mich schon merklich unwohl gefühlt, als wir da drin waren, mit diesem Sektenraum so ein bisschen und dass sie halt Kannibalen sind und ich fand das wirklich gut gemacht, diese Fabrik und auch die Szenen draußen, wir haben ja noch Tyrese und der eine Geisel nimmt und in so einem Haus sitzt und ich finde, die hatten super Dialoge.
Das war cool.
Die von Walking Dead auch nicht mehr gewöhnt bin.
Den fand ich richtig scheiße, muss ich sagen. Der Typ war ja nur so ein Plot-Device irgendwie.
Ja, das stimmt auch, aber ich fand den Dialog okay. Ich fand es, für mich war es ja nicht dieses, du bist nicht hart genug, sondern es war einfach so, Tyrese meint so, heute muss keiner sterben und er meint so, doch, es wird jetzt einfach verdammt nochmal heute jemand sterben, weil entweder du bringst mich jetzt um oder nicht, weil ich bringe mich halt um, weil es funktioniert eh nicht. Sozusagen, dass wir jetzt hier in eine friedliche Koexistenz miteinander führen, das fand ich schon auch okay. Aber gerade dieses, an sich ist dieses Terminus, dieser Ort, hätte gruselig und creepy sein können und auch dieser Konferenzraum da mit irgendwie Kerzenständern und irgendwelchen mystischen Sätzen an die Wand geschmiert, das hätte gruselig sein können, aber ich finde, das ist nicht von der Ästhetik her nicht gut gelöst gewesen, weil ich fand, es war einfach nur, als wenn irgendwer eine Sporthalle mit Kerzenlichtern filmt. Also das war einfach filmisch nicht gut umgesetzt, weißt du? Bei True Detective fand ich es gruselig, dass jemand diese komischen Holzgebilde filmt. So, weil das einfach, das allein hat schon gereicht, so, weil das war, da war einfach was, das war irgendwie, das hatte eine Tiefe. Aber da hat man, da habe ich einmal gemerkt, ganz kurz noch, da ist aber, bei Walking Dead schafft es aber für mich nicht, eine Tiefe zu erzeugen. Das ist einfach nur, ja, wir stellen da das und das hin, das sieht dann gruselig aus und dann filmen wir das. Aber mehr ist da nicht drin irgendwie.
Findet ihr auch, also ich finde, dass auch der Look der Serie oft eigentlich zu wünschen übrig lässt. Also ganz oft
sitzt
man einfach irgendwo im Wald und es sieht auch wirklich so aus, als wäre man kurz neben der Autobahn mal kurz in den Wald gerannt und würde da jetzt filmen. Und natürlich, man ist in der Zombie-Apokalypse, das spielt ja in der richtigen Welt, aber ich finde, der Großteil der Szene ist halt, jemand läuft durch den Wald, vielleicht noch auf Schienen lang, und dann kommt halt ein super gut aussehender Zombie halt vorbei.
Ja.
Die sehen halt wirklich super aus, aber das kriegt mich halt nicht, ne? Also dieses, was auch bei vielen Rezensionen dann immer noch steht, dass das jetzt so eklig und brutal war mit den Zombies, das zieht für mich nicht als Gimmick, das zieht für mich, wenn da jetzt was Schlimmes passiert, wovor ich Angst habe, dann verstehe ich das, aber einfach, dass man jetzt überlegen muss, und jetzt müssen wir so einen Walker irgendwie in so einer Autotür die Nase abschneiden oder sowas, weil wir so noch niemanden umgebracht haben. Das ist irgendwie, ja, finde ich.
Das war ja, spannend. Ist schon immer auch einer meiner großen Kritikpunkte, dass halt die Zombies immer genau in solchen Scharen auftauchen, dass Rick und Konsorten gerade so noch wegkommen, weil die halt auch einfach, von denen geht halt schon auch nicht so viel Gefahr aus, von diesen Zombies, weil die halt einfach nur total langsam durch die Gegend schlürfen. Und ich sag mal, solange du gute Schuhe und genug Wasser dabei hast, kannst du da 7 Jahre überleben, wenn du einfach schnell gehst.
Ja, aber auch gerade dieses, ich finde halt, wie gesagt, es ist an sich nicht genug Material da, um so viele Staffeln davon zu produzieren. Und ich bin halt auch nicht mehr interessiert an coolen Action-Szenen. Weißt du, sowas wie, Herr der Ringe ist cool für die Kampfszenen, die er hat, aber du könntest so einen Scheiß doch auch nicht 10 Staffeln lang bringen. So irgendwann lachst du dir aus, interessiert dich nicht mehr, dass Legolas irgendwie 3 Orks mit einem Pfeil abschießt.
Ja, wie bei der Hobbit jetzt, ne?
Naja, ja, naja, ja, leider ja. Da kann man ja auch eine geharnischte Rezension übrigens bei Dr. Peng zu lesen.
Da ist doch Legolas gar nicht dabei.
Ich stimme euch da schon zu, auf jeden Fall. Aber ich würde der Folge isoliert, die fand ich trotzdem gut. Aber ich bin, natürlich zögere ich auch jetzt hart, also bevor ich wieder irgendwelche Gefühle oder halt Erwartungen in Walking Dead investiere, weil ich halt weiß, dass die Show halt einfach sofort in der zweiten Folge wieder in den alten Rhythmus verfallen könnte.
Ja, ja.
Und, aber irgendwie bin ich schon wieder gehuckt, aber ich fühle mich da auch so ein bisschen wie der Fisch an der Angel. So, weißt du, ich bin der blöde Karpfen schon mit dem Teich und da kommt eine neue Serie und die finde ich geil und da beiße ich an. Oder, ja.
Typischer Karpfen.
Ja. Nee, also ich bin da so zwiegespalten. Ich fand die Folge cool, ich gucke mir die zweite an, aber vielleicht finde ich die Serie auch in kürzester Zeit wieder kacke. Mal schauen.
Ja,
ja, aber also, dann liegt man oft schon im Fischerboot, ne? Um das mal weiter zu
Dann muss man weitergucken.
Ab Folge 16 im März.
Also das hatte ich auch immer nur rumgespinne mit diesem, wir machen das bis Folge 12. Das Ding ist halt, die machen so lange, wie sich's rentiert. Und dann lässt man das sofort fallen, wenn das einmal nicht irgendwie das Budget einspielt. Das Budget kann halt nicht so groß sein. Es sei denn, wahrscheinlich werden Rick und Konsorten, die Schauspieler, irgendwann Allüren kriegen und sagen, okay, ich mache Walking Dead nur noch jetzt nach 10 Jahren, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, $2 Millionen pro Folge kriege. Darauf wird es wahrscheinlich irgendwann hinauslaufen. Dann musst du Leute streichen und so weiter. Genau, aber habt ihr noch was zu sagen oder wäre es das so?
Ich finde, man sollte Rick nur noch Ricardo nennen. Dann würde ich lachen. Bis gucken.
Ricardo Grimes.
Ja, zum Beispiel. Okay. Ich werde es trotzdem weiter gucken. Leider, wahrscheinlich.
Trotzdem von Dr. Loco und
dich an.
Und man kann ja auch, ich meine, Dr. Loco und ich, wir haben schon so viele Abende irgendwie damit zugebracht, diese Serie zu haten. Man will es ja auch nicht missen.
Ja, aber das war auf krassen Partys. Also das war wirklich, das waren richtig krasse Veranstaltungen, auf denen wir das gehatet haben. Das war nicht einfach nur zu zweit irgendwo mit Sternburg. Also das würde ich nochmal erzählen. Also, das ist richtig,
Vernissage.
Ja, ja.
Alles klar, dann war es das mit The Walking Dead und wir kommen zur alltäglichen, allwöchentlichen Abschlussrunde. Und was hat euch denn popkulturell oder auch im richtigen Leben bewegt letzte Woche?
Ja, nee, dann fange ich an. Die neue Staffel Key and Peele hat angefangen, sind mittlerweile 2 oder 3 Folgen von draußen. Wer das nicht kennt, wahrscheinlich die meisten, ist eine Sketch-Comedy aus Amerika. Also mit 2 Comedians, Jordan Peele und Keegan-Michael Key, die zusammen halt irgendwie lustige Sachen machen. Und das sind halt beides Afroamerikaner und die ziehen halt ihre Witze größtenteils aus so Rassenklischees, was halt, wo man denkt, das ist irgendwie nicht so toll, aber das ist wirklich tatsächlich oft lustig. Allerdings muss ich dazu sagen, die Serie ist jetzt nicht unglaublich konstant. Also wenn man sich da eine Folge anguckt, dann ist da vielleicht 1 oder 2 Sketche sind da wirklich gut, von der Rest ist halt so, naja, guckt man sich halt auch mit an. Aber ich finde, von der Sketch-Comedy muss man auch nicht erwarten, dass man bei jedem Sketch irgendwie lacht. Aber kann ich empfehlen, ist bei Zeiten sehr lustig, fand ich super.
Ich habe mir am Wochenende, habe ich mir Dredd angeguckt und Judge Dredd, die Neuauflage von dem Film mit Sylvester Stallone, und war einfach sehr positiv überrascht, denn ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen und habe eigentlich gar damit gerechnet, dass das ein katastrophal bekloppter, beschissener Actionfilm ist. Und es war auf jeden Fall auch ein Standard-Actionfilm, aber visuell cool und hat erstaunlich viel Spaß gemacht, obwohl es halt auch das typische Schema ist, ein Mann in dem Fall und eine plus eine Frau kloppen sich irgendwie in einem Hochhaus von Stockwerk zu Stockwerk. Erstaunlich unterhaltsam und von mir auf jeden Fall für Freunde des Action-Genres eine ganz klare Empfehlung.
Sehr gut, Dr. Eck.
Ja, ich hab nix. Also es ist ein neues Update von Kirby's Space Program rausgekommen. Aber sonst ist bei mir nicht viel gegangen diese Woche.
Also, ich hab
ist
mir...
Ein Hammer Spiel, aber da schreibe ich irgendwann nochmal einen Artikel drüber, weil es so geil ist. Deswegen sage ich jetzt gar nichts.
Da freue ich mich drauf. Ich habe mir einmal am Sonntag nochmal in großer Runde bei einer Kinoveranstaltung den Lego-Film angeguckt. Ja, cool. Baut es quasi oft, wie heißt es, Lichtspielhaus, und da kannst du hinkommen und das ist immer unter einem Thema und es sind drei Filme zur Auswahl und nach Klatschen wird halt entschieden, welcher Film geguckt wird. Ich bin nur dahin, um nochmal den Lego-Film zu sehen. Und
hast richtig laut geklatscht.
Und hab's geschafft. Und was ich nochmal sagen wollte zu diesem Film, den wir ja schon im Pencast besprochen haben, einmal ist, dass der nochmal viel besser funktioniert, wenn du mit dem mit vielen Leuten guckst, und dann, dass ich selten was gesehen habe, wo die Comedy besser getimed ist, vielleicht nichts. Also der Film, gerade beim zweiten Mal gucken, ist so verdammt lustig mit seinen blöden Slapstick-Gags. Unglaublich. Und immer perfekt auf dem Punkt. Also niemals ein Gag zu lange ausgespielt. Ist unglaublich. Also könnte man wirklich, glaube ich, sich als angehender Filmemacher angucken, um sich zu überlegen, wie man in der heutigen Zeit Gags timet. Das andere kommt auch aus einem Comedy-Genre.
Und dann habe ich aber auch noch was.
Es ist der Kieler Comedian, wenn man ihn überhaupt so nennen darf, Jerry B. Anderson, den ich jetzt erst 3 Jahre nach seinen erfolgreichen YouTube-Videos entdeckt habe. Und das ist quasi ein Typ, der macht Fake-Synchros auf YouTube von wirklich auch Dallas und einem Interview mit Jogi Löw und einem Auftritt von Sylvester Stallone bei Thomas Gottschalk, bei Wetten, das Gottschenberger, wie er ihn da natürlich nennt. Und was er macht, ist, dass er eine Mischung macht aus Kieler Schnack und Kieler Dialekt und halt Denglisch. Und hat da auch englische Wörter einbaut. Das bekannteste Video ist, sag mal, wie talkst du eigentlich mit mir? Und da sind jetzt zwei Leute, die labern sich an. Der eine sagt immer so, sag mal, wie talkst du eigentlich? Attack mich nie wieder von der Side. Talke nie wieder between. Komm erst mal down auf live und sowas. Alles normal im Step-Making. Also es geht wirklich, ihr abgefuckten Splash-Fressen und sowas. Stände dir das nochmal front. Wirklich der dümmste Scheiß. Immer das Same mit dir. Wird einfach abgefeiert. Und ich muss sagen, ich glaube, der hat 136 Videos auf YouTube. Oha. Und ich wollte halt mal gucken, ob der einen Wikipedia-Artikel hat. Ich habe nichts gefunden, außer seinen persönlichen Blog, wo der wirklich jeden Tag irgendwelche Promi-News postet in seinem komischen Denglisch-Style. Und das Lustige bei ihm ist halt, dass er wirklich seine eigenen Running-Gags damit etabliert, dass er in jedem Video den gleichen Witz bringt. Halt, wie talkst du und weiß ich nicht noch was. Hallo, du kleine Blonde Maid und so. Also das ist wirklich das Allerdümmste. Mein Favorite-Video ist, ist eine neue Synchronisation von Die Kinder vom Süderhof.
Geil.
Wo Pamela, die man ja hier noch als Moderatorin aus dem Tiger-Club
Du meinst kennt, Bimbo? Ah nee, das war die andere.
Wahrscheinlich. Die sitzt halt auf so einer Decke und sagt immer so, oh, Jeremy Anderson, nee, den finde ich voll kacke. Das Lustige ist halt auch, er ist immer selbstreferenziell, also es geht immer um ihn auch, als Star in diesen Videos. Und dann sagt halt ihre Freundin irgendwie so, ja, komm, Jeremy Anderson, der kommt gleich, mach dich hübsch, mach dich fresh. Und dann kommt er halt an und ist halt das lustigste Kind mit Gel in den Haaren und sagt irgendwie erstmal Body Present, zieht sein T-Shirt aus. Und sie sagt halt die ganze Zeit so, Jerry, wie du talkst, ist so scheiße, hör mal auf zu reden, das ist super scheiße, wie du bist. Und es ist halt alles auch mega scheiße, was er macht. Aber dann macht er halt Body Present und ist auch alles normal bei ihm im Step. Und ja, in meiner WG reden wir nur noch so, ich hoffe, das hört bald auf. Aber es war eine der großartigsten Entdeckungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Jerry B. Anderson auf YouTube eingeben. Dann
findet man schön.
Diesen crazy Typ. Damit ist der 25. kleine Jubiläum-Pencast zu Ende. Wenn ihr Meinungen zu allem habt, was wir gesagt haben, dann kommentiert das auf drpeng.de.
Dann behaltet die bitte für euch.
Ja, ich hätte echt gerne mal einen Leserbrief. Also jetzt mal ohne Quatsch. E-Mail. Ich höre immer wieder alle andere. Ja,
seit dem ersten Schub, den wir hatten, wo wir echt viele hatten, ist irgendwie ein bisschen abgeflacht.
Das meiste muss man ja rausmoderieren, was man bekommt. Also das ist halt, Leute, keine Polemik. ist halt auch einfach, gilt, das gilt ganz klar. Das ist
Mottos bei Dr. Peng. Also,
ja, also wirklich, nee.
Leserbrief, eine Polemik. dann sind wir durch mit Pengcast 25, eine Polemik. Euch eine schöne Woche und dann sehen wir uns nächste Woche oder hören uns wieder, weil wir sind raus.
Ja, also ich bin da.
Tschüss.
Ciao.